Also für mich auf alle Fälle die große Entdeckung war, die Pilsner machen einfach eine Synode. Die trauen sich was, das ist doch unglaublich.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Experiment Pfarrertausch. 10 Tage in einer böhmischen Landpfarrei. Im Gespräch mit Pfarrer Bertram Wolf aus Gera. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Das soll Johann Wolfgang von Goethe mal gesagt haben. Gleiches gilt auch für die Lernerfahrung, von der unser heutiger Gesprächspartner berichten wird. Spätestens seit der Weltsynode und dem synodalen Weg in Deutschland ist ja das Thema Synodalität in der katholischen Kirche in aller Munde. Um hier Anregungen für die eigene Praxis zu finden, braucht es vielleicht manchmal gar nicht den Blick bis an den Amazonas, auch wenn der wahnsinnig spannend ist. Nein, viel dazu lernen konnte Bertram Wolf auch nach wenigen Stunden Zugfahrt rüber auf die andere Seite der deutsch-tschechischen Grenze. Ende Januar wagte der Pfarrer der ostthüringischen Städte Gera und Schleiz das Experiment, mit seinem Kollegen aus dem westböhmischen Stribrow für 10 Tage Kanzel und Pfarrhaus zu tauschen. Dort feierte er Gottesdienste, sprach mit Gläubigen, besuchte Rathaus, Kloster und Ordinariat und kümmerte sich ganz wichtig um Bertig, den Pfarrhauskater. Was er beim Blick über den Tellerrand gelernt hat, wie in der tschechischen Diaspora Synodalität gelebt wird und warum er vielleicht auch das Experiment zur Nachahmung empfiehlt, darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Herr Pfarrer Wolf, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
Ja, danke für die Einladung.
Die wichtigste Frage zuerst. Fangen wir mal mit Bertig an. Wie sind Sie denn mit dem Kater im Pfarrhaus von Stribrow zurechtgekommen?
Nun, ich glaube, er war froh, wo sein Herrchen wiederkam. Es war für ihn, glaube ich, eine Fastenzeit. Und wir haben dann schon mit der Küsterin gewitzelt. Endlich, wenn Pater Miroslav wieder da ist, ist Ostern. Weil ich mit Katzen leider keine Erfahrung habe. Als Wolf ist das auch nicht notwendig. In meiner Landpfarrei in der Oberlausitz hatte ich mal Bienen, damit könnte ich dienen, aber mit dem Bertig, also wir haben uns dann immer mal so angeschaut und angemauzt, aber so die große Liebe wurde es nicht.
Ach okay, es war so eine friedliche Koexistenz, ja, sozusagen.
Ich habe ihm tapfer zu den vorgeschriebenen Zeiten das Essen gereicht, aber er wollte es auch nicht immer haben. Wie das ist.
Okay, das ist noch ausbaufähig.
Aber immerhin, mir fielen die vielen tschechischen Kinderbücher ein, vom Kater Schnurr mit den blauen Augen und all diese Dinge, die ich aus der Kindheit natürlich kenne.
An so ein Kinderbuch kann ich mich auch noch erinnern, mit so einem schwarzen Kater. Ne?
Großartig,
so,
ja, großartig.
Stimmt. Krass. Mit ein paar Wochen Abstand zu Ihrem Gastspiel in Tschechien, was ist denn für Sie die eindrücklichste Erfahrung, die bis heute noch nachklingt bei Ihnen?
Ja, also für mich auf alle Fälle die große Entdeckung war, die Pilsner machen einfach eine Synode. Die trauen sich was, das ist doch unglaublich.
Da reden wir ausführlich drüber auf alle Fälle und das ist tatsächlich das, wo Sie sagen, das nehme ich mit und das müssen wir hier noch irgendwie ausführlicher bearbeiten sozusagen.
Auf alle Fälle.
Schön, ich freue mich drauf. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie kam es zu der ganzen Idee, ein Pfarrertausch zwischen Tschechien und dem Bistum Dresden-Meißen und dem Bistum Pilsen ist das ja in dem Fall? Und wie wurde aus dieser Idee dann Wirklichkeit?
Ja, ist eine lange Geschichte, wenn man
so
will. Also in den 90er Jahren in meiner Heimatpfarrei Bischofswerda hatten wir eine Partnergemeinde in Lüdinghausen im Westen. Mhm. Und die beiden Pfarrer zu der Zeit, Pfarrer Groth und Pfarrer Liebe, haben das damals gemacht. In dieser Nachwendezeit war das natürlich alles hochinteressant, haben von paar Wochen irgendwie die Orte getauscht und mir war das seitdem irgendwie immer im Hinterkopf, weil beide davon begeistert berichtet haben und auch die Gemeinden davon profitiert haben. Die haben gesagt, mit dem anderen Pfarrer sind wir auf völlig andere Themen, völlig andere Formate gekommen. Also das war für beide Seiten irgendwie eine ganz gewinnbringende Zeit. Dann hatte ich mitgekriegt, Renovabis bietet sowas auch mit polnischen Pfarreien an.
Das ist ein Osteuropa-Hilfswerk, ne, der katholischen Kirche. Vielleicht für die Leute, die Renovabis noch nicht kennen.
Ja, genau. Und dann hatte ich da mal eine Mail hingeschrieben, nie eine Antwort bekommen. Wie auch immer, es waberte so als Idee in mir rum. Und letztes Jahr war Bischof Thomas Hollup aus Pilsen bei uns in der Akademie, über die kirchliche Situation in unserem Nachbarbistum zu berichten. Und auf dem Spaziergang durch Gera habe ich diese alte Idee einfach mehr ein Herz genommen und sie angesprochen. Und der schaute mich freundlich an und sagte, ich frage mal meine Priester. Ich denke, wir finden jemanden. Und tatsächlich hat er Wort gehalten, was mich natürlich riesig gefreut hat, mir den Kontakt vermittelt zu Pater Miroslav. Dann haben wir mal telefoniert. Ich bin mal nach Stribrow gefahren, Pater Miroslav nach Gera und wir haben gesagt, das passt, wir machen das.
Wie kommt es denn, dass Sie Tschechisch sprechen?
Mich hat die kirchliche Situation in Tschechien eigentlich immer interessiert, seit ich als Jugendlicher das erste Mal einen der Priester über der Grenze kennengelernt hat, der in diesen Lagern damals nach der Aktion K 1950 gelebt hat, der von der Staatssicherheit der Tschechischen da immer wieder bedrängt wurde. Also das war für mich irgendwie so...
Aktion K müssen Sie, glaube ich, mal ein bisschen erläutern für uns.
Ja, also das ist dieses Jahr 75 Jahre her, dass die Kommunisten nach der Machtergreifung alle Ordensleute, zuerst die männlichen, dann die weiblichen, in Lager gesteckt haben, um denen beizubringen, was Arbeit ist. So hieß das damals halt, so richtig im kommunistischen Slang. Ein furchtbares Verbrechen, muss man sagen. Und ich habe noch die letzten dieser Lager als junger Student kennengelernt in Nordböhmen. Also ganz beeindruckende Geschichten. Gibt auch einen ganz tollen Roman in aktuellen Bestseller in Tschechien, Bela Voda, war hier auch auf der Buchmesse vertreten, leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, was diese Geschichte erzählt, dieses unglaublich Zehntausende Ordensleute einfach aus ihren Zusammenhängen gerissen, in Lager zusammengepfercht, in jegliche Betätigung untersagt. Also diese Zeit ist natürlich etwas sehr Beeindruckendes und wir wussten ja in der DDR immer, der tschechischen Kirche geht es noch viel, viel schwerer.
Ich wollte gerade sagen, ich habe so eine, weiß gar nicht, ob die gesund ist, aber eine gesunde Halbbildung, was so die Situation der Kirche in Tschechien betrifft. Ja. Ich weiß, dass es noch deutlich krasser war als zu DDR-Zeiten, was der Versuch der Regierenden war, Kirche klein zu halten. Und ich weiß, dass es auch ganz viel Untergrundkirche im katholischen Kontext
in Tschechien gab. Das ist natürlich irgendwie dieses Geheimnisvolle auch, was ja danach der Wende auch erforscht wurde oder wo es lange hin und her ging. Und als Jugendliche, wenn wir in eine Stadt gefahren sind, sind wir nicht nach Berlin, sondern nach Prag gefahren. Das war einfach die tollere Stadt. Und da sind wir hingefahren. Und mich hat immer geärgert, dass ich nicht Tschechisch kann. Und Studium und das dritte Jahr soll man ja irgendwo anders hingehen. 90er Jahre sind alle nach dem Westen gegangen oder nach Amerika. Und ich dachte gerade nicht. Du gehst nach Osten und waren damals zu dritt, sind nach Prag gegangen und haben dort an der Hussitischen Fakultät waren wir Studenten, sage ich immer, etwas schmunzelnd. Also das Studieren haben wir dann nachgeholt in Deutschland. Aber wir hatten eine ganz tolle Zeit in den 90er Jahren dort in Prag. Das war einfach ein brodelnder und inspirierender Ort. War ja Václav Havel Präsident und das nachzuvollziehen, wie das eigentlich alles gekommen ist, das hat mich immer interessiert. Und hatte dann, als ich in der Grenzpfarrei in Leutersdorf auch immer über die Grenze, das war gerade die Zeit, wo das Schengener Abkommen in Kraft trat, das war natürlich auch genial.
Und also da hatten Sie wirklich Gelegenheit, das auch praktisch zu vertiefen dann wahrscheinlich.
Ja, konnte ich das ein bisschen wenigstens anwenden oder mein Tschechisch stand irgendwie, was ja sehr beschränkt ist, weil ich nach einem halben Jahr in Prag festgestellt habe, also wenn du jetzt hier wirklich einsteigen willst, dann musst du nochmal richtig viel in Sprache investieren. Klammer auf. Was meine Achtung vor den Priestern der Weltkirche, die hier in Deutschland tätig sind, natürlich auch immer wieder antreibt und zu sagen, Mensch, was die hier leisten. Das habe ich damals nicht, habe ich mich dafür entschieden, doch ins Bistum Dresden-Meißen zurückzukehren. Aber dieses Interesse war bei mir immer lebendig. Wie geht es der tschechischen Kirche? Und habe das so versucht zu machen.
Okay, also biografisch dann doch irgendwie eine naheliegende Idee für Sie, da mal auch eine Zeit in der priesterlichen Praxis im Bistum Pilsen zu verbringen. Jetzt wissen wir also, wieso der Hintergrund war. Und jetzt haben Sie sich entschieden mit Ihrem Glaubensbruder, den Sie vorher noch nicht kannten. Nämlich wir tauschen das, wir machen das irgendwie so. Wann war es gewesen? Anfang des Jahres?
Genau, letztes Jahr im Sommer haben wir uns gegenseitig besucht. Und dann war Zeit. Jetzt Januar ist insofern gut, Weihnachten ist gefeiert, die Fastenzeit-Dinge müssen noch nicht ausgepackt werden.
Genau, so die ersten Sonntage im Jahreskreis boten sich an. Okay, das heißt, Sie haben Ihren Koffer gepackt, sind von Gera dann nach Sribro,
sag ich das? Stribro.
Stribro,
das ist schon die erste Schwierigkeit.
Geht schon los, ja.
Stribro.
Gefahren und ich stelle mir das schon so vor, dass Sie einen groben Plan hatten, wie so die Tage strukturiert werden, aber ich vermute mal, Sie sind da auch wahrscheinlich mit gemischten Gefühlen gefahren, so wird das gut, schaffe ich das, so erzählen Sie mal.
Genau, also tatsächlich große Neugier erstmal, hatte ja sozusagen ein Bild von dem Pfarrhaus und von dem Kater da drin und auch von den vielen...
Auf den man sie vorbereitet.
Ja, okay. Und der Miroslav hatte mir so ein Wochenprogramm fertig gemacht, also dann und dann sind die Gottesdienste und die Leute sprechen, die kommen mit und die spielen die Orgel und so weiter, hat er mir sehr gut vorbereitet und dann einfach auch so eine schöne Anekdote. Und am Dienstag fährst du nach Pilsen ins Ordinariat, das ist nicht wie bei euch Deutschen, dass man sich da anmeldet, muss mit irgendwelchen Uhrzeiten. Du fährst da einfach hin, sagst bis da, irgendwer hat schon Zeit für dich.
Oha, das sollte man mal in Dresden probieren.
Ich habe es dann doch deutsch gemacht, zieh wieder zu. Und das hängt aber eben genau mit der Synode zusammen, weil ich natürlich Interesse hatte, das Team, was für die Synode verantwortlich ist, die wollte ich dann schon auch wirklich treffen und meine Fragen bei denen loswerden. Und hat super geklappt. E-Mail-Adresse hat funktioniert und sie haben mir sofort zurückgeschrieben, um 10 ist jemand da, um 12 geht der Generalvikar mit dem Mittagessen. Also das funktioniert, kein Problem.
In dem, bleiben wir erstmal in dem Ort, in dem Sie gewesen sind. Da sind Sie ja wahrscheinlich zuerst nicht eben auf die Leute im Ordinariat getroffen, sondern auf Gemeindemitglieder und Menschen, die dort sind. Ich stelle mir das in sehr klischeemäßig alles ein bisschen ärmlicher vor als vielleicht im Bistum Dresden-Meißen. Ist das so? Oder ist es vielleicht auf eine Art auch reicher? Also erzählen Sie mal, wie Sie so dort angekommen sind und dann quasi mit Ihrem Koffer im Pfarrhaus saßen und der Kater hat im anderen Zimmer geschnurrt.
Genau. Das war so, die ersten zwei Tage war auch gut, erstmal mal anzukommen. Und ich habe ja wirklich auch auf die Gottesdienste mich viel intensiver vorbereiten müssen als jetzt in Deutschland. Ne? Also man kennt zwar die Texte, aber mir war auch wichtig, nicht gar zu schlimm in der Aussprache zu sein. Also das wirklich nochmal durchzumeditieren, was sozusagen eigentlich sonst in Exerzitien passiert, dass man vertiefen kann, das verlangsamen kann, entschleunigen kann. Das konnte ich dort in den ersten zwei Tagen. Und mich auch nochmal klären, was willst du eigentlich hier? Also mir bewusst zu werden, es ist dein Interesse an tschechischer Kirche, führt dich hierher. Und das hat mir nochmal geholfen, auch mich auszurichten, weil man kann ja 100.000 Dinge machen, wenn man einmal da ist. Ne? Also das ist ja ein Wunder, man kann wandern gehen, man könnte Sehenswürdigkeiten besuchen, sind da auch ohne Ende oder was weiß ich nicht. Und so war klar.
Also vielleicht weniger auf Sendung zu gehen, als auf Empfang zu schalten.
Richtig,
sozusagen,
ja? Ganz genau. Und genieße das Glück, du bist, also sonst hast du immer schon vorzudenken oder nachzubereiten. Du kannst im Jetzt sein. Also ganz, das eben genau quasi eine Exerzitienerfahrung. Du bist jetzt hier, die Leute, die dir jetzt über den Weg laufen, das Interesse, was dich jetzt leitet, wen rufst du an, wo vereinbarst du einen Termin, das hast du jetzt in der Hand. Das war eine sehr schöne, also sozusagen, kann man sagen, Präsenzerfahrung, die der Anfang war. Und dann natürlich die Aufregung stieg. Die erste Messe war im Pfarrhaus drin, also eine Handvoll Leute, Wochentagsmesse. Und der Pater Miroslav hatte schon gesagt, ah, da ist Josef Fienka, das ist ja eigentlich eine Deutsche und so, das wird schon irgendwie gehen. Und die waren natürlich genauso aufgeregt. Oh Gott, da kommt der deutsche Pfarrer und wie wird denn das gehen? Und so. Und praktisch nach den ersten zwei, drei Sätzen wurde mir dann natürlich sofort ein blendendes Tschechisch attestiert. Die waren sozusagen froh, dass sie mich überhaupt verstanden haben. Und dann ging das, also habe ich ja natürlich auch gemerkt im Laufe der Woche, auch immer flüssiger, ne, dass man dann die üblichen Zungenbrecher, die halt nun mal in der tschechischen Sprache eingebaut sind, dann etwas besser gemeistert.
Also wahrscheinlich auch so eine Kopfsache, dass wenn man dann erstmal weiß, okay, ich komme zurecht und es ist nicht nur ein, ich kann nicht nur irgendwie ein Glas Wasser bestellen, sondern ich kann auch was sagen. So. Aber was sind das für Menschen, die Ihnen da über den Weg gelaufen sind? Wie haben Sie die Gemeindemitglieder, die Menschen in dem Verein wahrgenommen?
Also das Schöne ist, es fühlt sich sehr heimatlich an, weil es sind kleine Zahlen. Ne? Also zu dem Werktagsgottesdienst kamen dann irgendwie 6-7 Leute. Das Schöne war, nebenan ist die Musikschule. Der Leiter ist so ein klassischer, katholischer, mit allen Wassern gewaschener, Funktionär ist ein schlechtes Wort, wie kann man das sagen?
Also ein aktives Gemeindemitglied.
Genau,
so,
ja. Genau. Der natürlich auch tolle Kontakte in die Stadt hat, vermittelt hat, dass wir mit dem Vizebürgermeister da mal zum Mittagessen uns verabredet haben, der mir dann wieder die anderen Kirchen, die noch in der Stadt sind, die aber der Stadt gehören, aufgeschlossen hat und wir dann zusammen überlegt haben, Mensch, was könnte man hier drin machen? Was wieder ein toller Kontakt war zu dem Thema, was uns derzeit in Ostthüringen, der Ökumenischen Akademie, ein ganzes Jahr begleitet hat. Was geschieht mit den Kirchen, die Gemeinden, evangelisch wie katholisch, nicht mehr füllen. Was kann man dort machen? Wie kann man Leute da einladen? Und also wie sofort gemeinsame Themen da waren und trotz des beschränkten Tschechisch kommt man ja, wenn die Themen erstmal gemeinsam da sind, auch ohne weiteres in Kontakt und ins gemeinsame Überlegen. Also das war klasse.
Ich finde das ja wirklich ein Phänomen, das eigentlich, ich habe es jetzt nicht in Kilometern ausgemessen, aber im Grunde von Gera aus dieses Bistum und die Menschen dort und die dort viel näher sind als, sagen wir jetzt mal, Görlitz oder Berlin, ne, für Sie. Und, und dass da trotzdem einfach durch diese Sprachgrenze und auch durch die Landesgrenze dann doch so eine andere Welt ist und dann ist doch eine Menge an Gemeinsamkeiten, wo man anknüpfen kann. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine große Herausforderung und auf der anderen Seite aber auch schön zu sehen, ach, so fremd sind wir uns gar nicht in unseren Themen und Sorgen.
Ganz genau. Also klar, die Sprachgrenze ist erstmal da, aber trotzdem auch so eine Vertrautheit und die kirchliche Situation im Bistum Pilsen ist ja wirklich, wie auch in Nordböhmen, unsere unmittelbar vergleichbar. Also das ist eine völlige Diaspora-Situation, vielleicht mit dem Unterschied, die beschreiben das auch in der Synode sehr gut, die deutsche katholische Bevölkerung ist nach dem Krieg vertrieben worden, hat uns die schönen Kirchen hinterlassen. Und nach 89 haben die hier Geborenen viel beigetragen, dass die jetzt wieder so schön hergerichtet sind. Aber wir müssen die jetzt füllen. Also das ist unsere Frage. Wie wollen wir hier Kirche leben? Mit dieser Geschichte und ihren Entwurzelungen und so weiter. Und das macht es sozusagen so spannend, dass die an diesen Fragen dran sind. Während das bei uns ja Die andere Situation ist, dass viele, die dort entwurzelt wurden, bei uns wieder neu eingewurzelt wurden in den Diaspora-Gemeinden, auch Heimat gefunden haben. Aber jetzt natürlich irgendwie dieser Wechsel da ist. Ne? Diese durch diese Erfahrung geprägte Generation stirbt langsam aus. Ne? Die haben ihr Werk vollbracht. Und wir sind an so einer Frageschwelle, wie geht's denn weiter? Wo wollen wir in der säkularisierten Welt Kirche sein?
Bleiben wir mal bei dieser Synode. Die beschäftigt Sie sehr und die ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema. Tatsächlich waren Sie da ja nicht überrascht, dass es die Synode gab, sondern Sie waren ja eher von der Wirkmächtigkeit dessen, wenn ich es richtig verstanden habe, was da alles besprochen wurde, überrascht. Es gibt also quasi im Zuge der Weltsynode in der katholischen Kirche hat das Bistum Pilsen gesagt, okay, wir nehmen das sehr ernst, den Auftrag, und wir machen für uns selber uns intensiv Gedanken. So kann man es erstmal grundsätzlich sagen. Und dann kamen Sie und haben gesagt, ich will mich da näher damit beschäftigen und haben Entdeckungen gemacht.
Genau. Also ich hatte nur sozusagen in den Kirchen auch vorher schon mal entdeckt, gab es so Plakate, Synode Pilsen, und das Motto des ersten Jahres ist aus dem Johannesevangelium: Meister, wo wohnst du? Also Anfang Johannesevangelium, Jüngerberufung und so weiter. Aber ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Und natürlich als Deutscher und Synode, und man hat die dicken Papiere der Meißner-Synode natürlich vor Augen und so weiter und so fort. Und diese Schwierigkeit, wie geht das ins Leben?
Wann war dieses erste Jahr?
Das ist jetzt zu Ende gegangen, also 24 muss man sagen, mit der ersten.
Also nach Beginn der Weltsynode in Rom sozusagen, die ging also glaube ich 23 los, ne?
Wie das genau zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Ich kann
aber zumindest
sagen,
eine zeitliche Nähe, sagen wir mal.
Eine zeitliche Nähe auf alle Fälle, und der Ausgangspunkt, also Bischof Vollop hat einen Hirtenbrief geschrieben, dass er bei den Exerzitien der tschechischen Bischofskonferenz zu dem Punkt gekommen ist: Es ist reif, wir müssen uns mal zusammensetzen. Mhm. Klammer auf, mir ist dann im Laufe des Lesens auch klar geworden, warum. Er ist der zweite Bischof des Bistums Pilsen. Das ist also kein uraltes Bistum, sondern das ist eine Frucht der samtenen Revolution.
Ah, ja, okay.
Man nimmt natürlich bei Johannes Nepomuk seinen Ursprung, der aus diesem Gebiet stammt, und dass es immer mal Überlegungen gab, das große Bistum Prag in kleinere Bistümer. Das hat man dann nur vor 300 Jahren in Leitmeritz gemacht, und in Pilsen unterblieb das. Und 89 war irgendwie die Chance, mit Johannes Paul II. Jetzt hier das kirchliche Leben neu zu ordnen, weil klar war, dass das sehr unterschiedlich in Mähren und eben in West- und Nordböhmen ist.
Ja, und wahrscheinlich hatte Johannes Paul II. Auch eine Antenne für die slawischen Bedürfnisse und Ideen, wo man da vielleicht auch sinnvolle Regionen aufteilen könnte oder so. Ne?
Genau. Und Bischof Radkowski, der Gründerbischof gewissermaßen, ganz prägende Gestalt und mit hohem Einfluss, jetzt als emeritierter Bischof da in Karlsbad, und jetzt Bischof Vollup, der merkte, ich kann ja nicht einfach nur weitermachen, was mein Vorgänger hier alles gemacht hat. Es ist eine neue Zeit, eine neue Herausforderung. Ich bin eine andere Generation, anders geprägt und kann nicht mehr immer nur von der friedlichen Revolution erzählen, sondern jetzt müssen wir mal irgendwie hier gucken, was heißt denn das jetzt? Und hat diesen Brief geschrieben, und daraus ist dann sozusagen die Einberufung und eine Grundstruktur, die ich ihm wirklich die mich sofort fasziniert hat oder die ich sofort verstanden habe, aufgesetzt. Und dann ging es ihm drum, Delegierte zu finden, aus jeder Pfarrei einen Delegierten, aus den Reihen der Priesterschaft Delegierte. Und ich hatte das große Glück, war ja so ein bisschen auch mein Test. Ich wollte es eben nicht von oben nach unten, also der Bischof soll mir erzählen, was die Synode ist, sondern ich wollte einfach mal gucken, ist davon was in der Pfarrei spürbar?
Wie viel kriege ich im Alltag quasi davon mit und dann sich nach oben arbeiten bei den Leuten, die sich das ausgeheckt haben?
Genau.
Okay, was war denn die Struktur? Was hat Sie da so fasziniert?
Also ich hatte ja das Glück, diese ersten zwei Tage die Ruhe zu haben und habe, weil es eben noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, mir einfach den Text hergenommen. Das sind 100 Punkte mit jeweils so 5 Sätzen so ungefähr. Und mit jedem Punkt wuchs mein Interesse. Also nicht das, was mir sonst leider häufiger bei amtlichen Texten passiert, dass ich immer schläfriger werde, wurde ich immer wacher, je mehr ich gelesen habe. Erstens, weil es so nah an der Situation, auch unserer Situation ist, und weil es ohne Schnörkel, ganz geradlinig, ohne die Spannung zu verschweigen, die Dinge benennt. Also das war der Anspruch.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Der ersten Etappe. Einfach ein Beispiel. Man traut sich zum Beispiel auch, das Thema der Gehälter der Priester einfach zu benennen. Zu sagen, also wenn wir die Gehälter uns anschauen, wenn wir anschauen, das ist eigentlich ein Hochschulabschluss, dann ist das, also sind 800 Euro, was die im Monat bekommen, dann ist das einfach auch vergleichbar in Tschechien zu wenig. Und gleichzeitig schreiben sie einen Satz hin: Wenn wir die Gehälter anziehen, dann kommen wir mit den Mitteln, die wir haben, nicht mehr hin. Dann ist das Bistum pleite. Kann man ja mal hinschreiben.
Also sie haben sich sehr ehrlich gemacht und haben beschrieben, was sie einfach vorfinden an: So viel Geld haben wir, das brauchen wir, und da sind eigentlich Problemfälle oder Problembeschreibungen.
Genau, also das ist jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen ein blödes Beispiel. Ein besseres Beispiel wäre: Man hat den Mut gehabt, mit dem Wort Mission zu beginnen. wo wir andere Vorstellungen haben, wurde mir dann so beim Lesen deutlich. Aber je mehr ich gelesen habe, dachte ich, ja logisch, also wie denn sonst? Also erstmal zu fragen, welche Mission, also sprich, welche Aufgabe haben wir eigentlich? Bei uns käme sofort ein riesen Fußnotenapparat vom Zweiten Vatikanischen Konzil und was weiß ich nicht. Spart man sich, aber ist genau in dem Geist vom Konzil drin. Das ist das Geniale. Also es ist schon westböhmisch auch ausbuchstabiert sozusagen. Genau das, also theologisch habe ich dann auch im Gespräch mit dem Generalvikar mitgekriegt, man ist ganz an den aktuellen Entwicklungen dran. Zum Beispiel Michael Theobald, dass eben das Evangelium über Gastfreundschaft buchstabiert wird. Mhm. Und nicht wie früher Mission hier, das ist der Katechismus, das überreichen wir jetzt und das hast du zu lernen und zu lesen und dann bist du katholisch. Nee, man geht ganz langsam den Weg. Wenn Mission gelingen soll, dann müssen die Beziehungen stimmen, dann müssen die Haltungen stimmen. Also alles die mir sofort das Herz geöffnet haben, habe ich gesagt, genau darum geht's.
Ich stelle mir auch vor, dass da in Tschechien, weiß nicht, ob das wieder so Halbwissen von mir ist oder ob das stimmt, aber dass der Leidensdruck in Anführungszeichen oder die Notwendigkeit, sich zur Welt zu verhalten, noch ein größeres ist. Kirche hat ja auch bei uns sicherlich einen Minderheitsstatus, das ist schon richtig, aber trotzdem ist ja Kirche in der Gesellschaft nochmal irgendwie ganz, dann doch irgendwie wahrnehmbar, auch wenn das gerade sich verändert und weniger wird. Und ich stelle mir die Gesellschaft in Tschechien schon so vor, dass Kirche nochmal gesellschaftlich in einer ganz anderen Minderheitensituation ist und quasi auch gezwungen ist, nach oder andere Notwendigkeiten hat, in die Gesellschaft reinzuwirken, oder?
Ja, das lässt sich wirklich, also lässt sich ganz schwer auf den Punkt bringen, finde ich. Also, vielleicht auch wieder mit meinem ganz beschränkten Blickwinkel. Lässt sich sagen, dass natürlich diese samtene Revolution und die Rolle, die Leute wie Václav Mali, der jetzt noch Weihbischof in Prag, der mit Havel im Knast gesessen hat, also diese hohe moralische Autorität ist über diese Restitutions-, also Rückgabe der Kirchengüter, Streitereien in der Öffentlichkeit praktisch verloren gegangen.
Ah, okay.
Auch das uns nicht ganz unbekannt, das Thema, runde Tische, die moderiert wurden von den Kirchen, und das kannst du mit heutiger Wahrnehmung von Kirche überhaupt nicht mehr vergleichen. Ne? Also so eine Autorität, die haben wir einfach nicht mehr. Und dann eben irgendwo auch, sagen wir mal, in Böhmen ist nochmal krasser, dieser Gegensatz. Du hast überall die dominanten Kirchen, diese tollen Barocktempel, also die von dieser großen Zeit der katholischen Reform künden. Und du hast 10 Leute da drin in diesen eiskalten Tempeln gewissermaßen. Und sozusagen, was ja Thomas Schalig auch immer wieder beschreibt, genau diese Situation, dass im Grunde viele mit Glaube, Kirche überhaupt nicht etwas verbinden oder in Kontakt kommen. Also wie gesagt, es gibt nichts, also die haben in der Synode auch sehr ehrlich die Religionssoziologie mit reingenommen, ist ja immer mein Satz, man kann es wissen, es gibt für alles Studien und Untersuchungen, man muss es nochmal zur Kenntnis nehmen und das haben die gemacht. Na, da heißt das eben, dass 4,5% der Bevölkerung Westböhmens unterdurchschnittlich für Tschechien. Na, also ist schon auch irgendwie das, was als Missionsland bezeichnet wird. Mhm. Und genau das hinterfragen die. Was heißt denn das, wenn wir als Missionsland bezeichnet werden? Und dann kommen die genau auf die Knackpunkte und genau das, was heutige Theologie auch eben sagt. Nicht wir haben die Wahrheit, die wir den Leuten rüberreichen, sondern wir müssen nur ganz anders ansetzen bei den Menschen, die heute, mit denen wir heute leben. Also wie ist da das Evangelium
zu verkünden? Das heißt, eine der Antworten ist das Stichwort Gastfreundschaft, haben
wir gesagt. Ja, genau. Und das habe ich tatsächlich auch erlebt. Also interessant. Irgendwie gehört immer zum Gottesdienst anschließend so eine Agape, weil es eben so eine kleine Gemeinde sind. Also das Größte war der Sonntagsgottesdienst in Tribro mit vielleicht 30 Leuten. Und ansonsten sind es 5 Leute, sind es 10 Leute, die sich da irgendwie treffen und jeder bringt ein bisschen Kuchen mit und irgendwo ein Wasserkocher ist überall, wo es dann Kaffee gibt und Tee gibt.
Das heißt, der Gottesdienst endet und dann gehen alle irgendwie so nach nebenan und dann wird dann der eine bringt ein bisschen Kuchen mit, der nächste hat Kaffee gekocht.
Das hing natürlich wiederum auch mit unserem Experiment zusammen. In dem einen Ort, wo fuhr die Küsterin mit und sagte dann, wir haben uns noch nie nachher zusammengesetzt, aber weil du da bist, da machen wir das heute. Also das war irgendwie auch schön zu sehen. Oder das ist wieder ein bisschen dieser Effekt, den ich noch aus meiner 90er-Jahre-Erfahrung heraus mitgebracht habe. Auch Gemeinde verändert sich, wenn mal jemand kommt und fragt und das kennenlernen will und die mitkriegen, Mensch, das interessiert den. Und dort, das ist auch so vielleicht nochmal ein Phänomen, Erwachsenentaufen gibt es, ne? Also und schon auch sichtbare Zahl, aber das wiegt natürlich diese Minderheitensituation niemals auf. Ne? Also es ist schon...
Also die Kirche wächst jetzt auch nicht irgendwie signifikant oder so. Aber Sie haben ja auch gerade Thomas Schalik, diesen großen Theologen aus Tschechien, auch angeführt. Und das Das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass so ganz notwendige und wichtige und auch in Deutschland sehr stark und positiv rezipierte Impulse für die Kirche und auch für die Weltkirche ausgerechnet aus einer Gegend kommen, wo die Kirche so klein ist, wie Sie das beschreiben. Das, wahrscheinlich ist da der Sensus ein ganz anderer für die Frage, wie gehen wir in die Welt raus, oder?
Ob das mit dem Kontext wird sicher etwas zu tun haben, wobei ich das schon in dem Fall doch eher bei der Persönlichkeit von Thomas Schalling sehe. Ne? Also dass der eben diese Aufmerksamkeit hat, die vielleicht weil es ungeschönter oder unverbrämter oder ungeschminkter
vielleicht ist es diese Mut
Säkularisierung,
zur
genau, die Säkularisierung in dieser Deutlichkeit. Da kann man vielleicht in Polen oder in Bayern noch so ein bisschen drumherum schiffen. Oder nee, ich will nicht drumherum schiffen, das ist abwertend. Es ist einfach anders. Mhm. Es ist einfach viel nackter.
Sie haben diese Synode also quasi von unten getestet und gemerkt, okay, die ist tatsächlich auch im Kirchenvolk oder im Volk wahrnehmbar und haben sich dann, wie Sie es gesagt haben, nach oben gearbeitet. Und irgendwann gab es dann also den Besuch im Ordinariat und das Gespräch mit unter anderem, nehme ich mal an, dem verantwortlichen Generalvikar und dem Synodenteam. Was kam da noch dazu, zu den Eindrücken, die Sie bis dahin gesammelt haben, vom Lesen und vom Reden mit den Menschen?
Also ich hatte ja so ein paar Fragen von dem reinen Textstudium gewissermaßen. Also eine Frage war zum Beispiel, wie wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Und da haben die ganz ehrlich gesagt, nicht sehr, weil wir es auch noch nicht so offensiv in die Öffentlichkeit geben. Wir sind noch ein bisschen in so einer Situation, dass wir beargwöhnt werden von den anderen Bistümern. Da fällt einem natürlich als Dresden-Meißner sofort die Situation der Meißner Synode 1970 ein, ja, wo dann auch Kardinal Bengsch von Berlin geargwöhnt hat und ja auch zum Scheitern beigetragen hat. Also so eine, da gibt es so ein bisschen so noch eine Vorsicht. Also wir wagen
das heißt auch innerhalb
etwas
von Tschechien. Also ja, auch die Prager sind da ein bisschen skeptisch, was die da in Pilsen machen, oder?
Ja, aber, und das war auch, die kamen frisch wieder von einem Studientag mit Kardinal Grech. Jetzt kommen wir wieder zu der Weltsynode. Ja. Einen der führenden Köpfe da.
Ich wollte gerade sagen, der war ja sehr, sehr hochgradig involviert in das Ganze. Genau.
Und er hat mit der Tschechischen Bischofskonferenz und Leuten da eben so einen Studientag gemacht und die kamen natürlich mit glänzenden Augen wieder und sagten, das hat uns so gut getan, uns nicht ständig verteidigen zu müssen, zu sagen müssen, wir machen hier keinen westlich-liberalen Mist, sondern wir sind genau auf der Linie von Papst Franziskus. Gegenwärtig muss man losgehen, muss man Dinge probieren. Also es war für die eine Riesenermutigung. Das war für mich auch nochmal irgendwie schön mitzubekommen, dass sie eben genau diesen Zusammenhang haben und trotzdem so nah an der eigenen Situation sind. Das ist ja, beschreiben das auch als Spannung, ne? Eben nicht irgendwelche wohlfeilen Allgemeinheiten zur Synodalität zu äußern, hinter denen wir uns vielleicht manchmal verstecken, sondern sie bleiben ganz nah bei ihrer Realität und wissen sich verbunden mit diesem grundsätzlichen Umändern der kirchlichen Mentalität zu einem stärkeren Zuhören. Die Vertreterin von Stripo sagte dann, wir hatten nur ein relativ kurzes Gespräch in der Sakristei, aber das, was mir hängen geblieben ist, der Bischof saß zwischen uns und man hat gemerkt, er hat zugehört. Es spiegelte sich in seinen Aussagen, die er in der Synode gemacht hat, das wieder, was wir gerade vorher am Kaffeetisch besprochen haben.
Also er konnte das auch mitnehmen einfach so.
Ja, genau. Und das ist offensichtlich das Ermutigen. Es geht wirklich erstmal um das synodale Zuhören und das muss sich niederschlagen, auch in den Worten und dann entsprechend auch in den Texten.
Sie haben gesagt, das erste Jahr ist da jetzt so zu Ende gegangen. Wie lang ist das angelegt, der ganze Prozess? Also was folgt da jetzt noch?
Ja, nächstes Jahr Ostern soll sozusagen das Ziel erreicht sein. Also das erste war ja Wahrnehmen der Realität. Mhm. Und jetzt dieses Jahr ackern Sie zu dem Thema, was heißt denn das jetzt für uns? Also welche Ziele ergeben sich denn für uns daraus?
Also bisher war es Bestandaufnahme und gucken, diese Fühler ausstrecken und so. Und jetzt geht es quasi darum, welche Schlüsse ziehen wir für uns?
Also die richtig harte Arbeit, die jetzt losgeht. Also höchster Respekt.
Da müssen Sie ja schon wieder hin und nochmal nachfragen irgendwann.
Ich hoffe. Nein, zum Beispiel einfach so eine Aussage, die dort mit Platz gefunden hat, wenn die Zahl der Gläubigen absehbar zurückgeht und die Zahl der Priester, die werden miteinander alt, die Fläche aber gleich bleibt, dann heißt das, dass wir die Art und Weise, wie wir bisher pastoral organisiert haben, auf den Prüfstand stellen müssen. Mhm. Ist doch mal ein Satz. Also eben nicht bloß Korrekturen und hier noch ein bisschen schieben und da noch was zusammenlegen, sondern müssen wir grundsätzlich drüber nachdenken, ob die Form, also wenn wir der Meinung sind, dass wir heute Christus bezeugen sollen, da müssen wir nach einer Form suchen, wie das heute sinnvoll und möglich ist mit den Kräften, die da sind. Und das ist natürlich richtig dickes Brett, aber da Sie wagen es.
Kann man nur gespannt sein, welche Antworten Sie finden und welche vielleicht auch praktischen Anregungen Sie finden. Nun haben Sie tatsächlich ja gesagt, okay, das ist einfach zu schade, wenn das nur in Pilsen und in Tschechien bleibt. Ich würde das gerne auch ein bisschen, deswegen unter anderem reden wir ja auch heute hier, ich würde das auch ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch irgendwie ein paar ein paar Ideen daraus ziehen für unsere Arbeit hier. Was ist denn das, wo Sie sagen, das mache ich jetzt? Also ich weiß, Sie wollen so ein bisschen eine Arbeitsübersetzung machen, da haben Sie sich das Platzett geholt, dass Sie da ein bisschen übersetzen dürfen sozusagen, und dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Also Sie wollen das Thema wahrscheinlich ein bisschen ins Bistum tragen, oder?
Ja, also soweit das gewünscht ist. Also ich bin jetzt mit den frischen Eindrücken zurück und nutze sozusagen die Möglichkeiten, die mir gegeben werden, davon zu erzählen. Wir haben eine Arbeitsübersetzung erstmal erstellt, weil die Sprachgrenze nun mal einfach überwunden werden muss. Aber mir ist fast wichtiger, dass wir in dieses Denken reinkommen, was mich daran so fasziniert. Eben nicht drauf zu warten, dass irgendetwas ganz perfekt formuliertes und gleich alle mitnehmendes, sondern wirklich in diesem Anerkennen der Realität, in der wir sind, uns immer wieder zu üben. Wir sind doch genauso immer wieder in der Versuchung, es dann doch schön zu reden oder dem auszuweichen oder zu resignieren, zu sagen, man kann ja doch nichts machen, sich dem zu stellen und dann wirklich auch versuchen zu gucken, und was braucht es heute und welche Form passt und wie kriegen wir da einen Schritt hin.
Haben Sie den Eindruck, dass das leidige Thema Finanzen und Geld eins ist? Ich meine, das preisen die ja offensichtlich ganz deutlich mit ein und sagen auch eben, wir haben es am Beispiel am Anfang ja auch gesagt, das preisen sie mit ein. Aber trotzdem merken ja auch die Diözesen in Deutschland ganz oft, dass man viele tolle Ideen und auch mutmachende Aufbrüche hat, und dann scheitert es dann eben doch daran, dass das Geld alle ist oder noch weniger da ist, als man. Also haben Sie vielleicht die Sorge, oder ich hätte jetzt die Sorge, dass das Euphorische und das Tolle, was Sie beschreiben, im schlimmsten Fall daran scheitert, dass dann irgendwie irgendjemand den Pilz in die Kassen guckt und sagt, ja toll, können wir uns aber alles nicht leisten.
Die gucken eben nicht nachher in die Kassen, sondern die haben das gleich in diesem ersten Schritt mit drin. Also das sind wirklich, das ist, was mich eben wirklich so anspricht oder was ich so genial finde. Drei Fragen. Wie bezeugen wir in unserer Diözese Pilsen Christus, organisieren die Pastoral und verwalten das Vermögen? Mhm. Das fällt nicht auseinander, wie leider in anderen Bistümern häufig.
Also was
steht mit in dem ersten Dokument drin. Wir finanzieren uns aus den Pachtgeschichten, von denen, die wir zurückbekommen haben. Wir erleben dabei, dass das Fachwissen, was dafür nötig ist, bei uns teilweise nicht vorhanden ist. Deswegen gibt es eben in der bischöflichen Verwaltung ein paar Fachleute, wo die Gemeinden wieder meckern, die wollen immer nur unser Geld oder die wollen das auf Effektivität trimmen. Aber wir kennen doch den Bauer Nowak, der dort immer sein Land, und der hat nun mal zurzeit nur 100 Kronen, deswegen nehmen wir nur 100 Kronen. Also diese Spannungen werden sichtbar. Und gleichzeitig ist drin der Satz, der sagt, also wie gesagt mit den Gehältern, das ist das, was wir uns gegenwärtig leisten können und was wir uns auch noch über das Jahr 2030 leisten können, wenn die staatlichen, wenn diese staatliche Finanzierung der Kirchen ausläuft. Wir stehen erstmal für unsere Verhältnisse auf gesunden Füßen. Freilich, wir müssen immer gucken, wie geht das und wie können wir da weitergehen.
Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen konnten, also Sie haben hier eine Arbeitskopie der Übersetzung mitgebracht, und das ist tatsächlich nicht irgendwo weit hinten versteckt, diese drei Punkte, sondern das ist total der Anfang, den Sie da gerade zitiert haben. Also wirklich dieses Einpreisen von, wir können uns hier große Gedanken machen, aber wir müssen das ja irgendwie abgleichen mit den Realitäten, die wir vorfinden, das ist da sehr, sehr prominent vorne dran offensichtlich.
Genau, und dieser dritte Teil eben in diesen ersten 100 Punkten, also die letzten 30 Punkte, beginnen wirklich mit der grundsätzlichen Festlegung. Wir haben ein Hauptgeschäft und ein Nebengeschäft. Das Hauptgeschäft ist die Pastoral und das Nebengeschäft dient dazu, das Hauptgeschäft zu finanzieren. Also solche prinzipiellen Festlegungen. Mhm. Und das finde ich wichtig. Also dass das irgendwie mal allen Beteiligten klar ist. Zumindest erstmal eben in der Synode, wo ja ganz unterschiedliche Leute zusammen sind, wo sie auch ehrlich eingestehen, das war der dritte Teil, da war die Müdigkeit am größten, und diese wirtschaftlichen Dinge sind ja hochkomplex. Eine Bilanz kann niemand lesen, der noch nie sowas in der Hand hatte. Ne? Also da sind sie auch wieder so ehrlich zu sagen, das ist jetzt nicht so, dass alle Synodenteilnehmer die finanziellen Verhältnisse des Bistums Pilsen durchschauen. Und trotzdem, es liegt auf dem Tisch und es darf geäußert werden. Sie haben den schönen Satz formuliert. Es gelingt nicht immer, das Gleichgewicht zwischen Unterstützung und Kontrolle hinzubekommen seitens des Bistums gegenüber den Vereinen. Ist doch mal ein Satz, ne?
Also eine klare Aussage. Wenn Sie sich was wünschen könnten, was von den Erfahrungen im Bistum Pilsen und von dem, was Sie gelesen haben über die Synode und das, was die Menschen sich dafür Gedanken gemacht haben. Was von den Erfahrungen und Ideen wünschen Sie sich, dass die in Ihrer Stadt Gera, in Ihrem Dekanat, in Ihrem Bistum Dresden-Meißen, in unserem Bistum Dresden-Meißen vielleicht Gehör finden und vielleicht sogar mehr draus werden sollte?
Das ist ja genau der Schritt, vor dem auch die Pilsner stehen. Was wird jetzt daraus? Also ich habe jetzt noch keine fertige sozusagen Strategie oder Konzept oder wie auch immer. Ich bin erstmal vor allen Dingen angetan, sehe, es geht auch mit bescheidenen Mitteln in einer Situation, die nun wahrlich nicht rosig ist, sich ehrlich miteinander zusammenzusetzen. Das ist die erste Ermutigung und darum kann ich nur an den Möglichkeiten und an den Punkten, wo ich bin, ringen. Also sprich, jetzt wenn ich es für Gera übersetze, mit den neu gewählten Ortskirchenräten und dem sich bildenden Pfarreirat, das sind die Dinge, wo wir über Kirche reden und nicht in einer Priesterkonferenz, die bestimmt, was wir das nächste halbe Jahr machen. Also so konkret ist das jetzt aktuell für mich.
Meine letzte Frage betrifft Ihren Mitbruder, der also quasi, während Sie in Tschechien waren, in Gera war. Sie hatten doch bestimmt mal schon mal Gelegenheit, sich nochmal auszutauschen. Was hat der denn berichtet? Wie geht's dem und was nimmt der mit?
Genau, also das ist tatsächlich, da unterscheiden wir uns einfach vom Typ her. Während es mir das ganz wichtig war, die letzten zwei Tage zu nutzen, einen ordentlichen Bericht an die Bischöfe zu schreiben und den auch auf die Homepage des Bistums zu stellen, ist er eher, sag ich mal, ein mündlich kommunikativer Mensch. Ihn muss man dann persönlich fragen, mit Schreiben und so weiter. Das ist einfach nicht seine Art und Weise, sich zu äußern. Er hat aber hinterlassen in der Pfarrei eine große Freude dran und ein Interesse dran, wie hier die Menschen leben. Und dass die kleinen Gemeinden eben in Ostthüringen auch sozusagen, das kam ihm eben auch alles sehr entgegen und bekannt. Er hat die Zeit genutzt, er schickte dann ein Bild zwischendrin aus Wittenberg, wo ich dann zurückgefragt habe, muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Mal also, eben in die Lutherstadt gefahren. Ja,
ja, also wo nochmal deutlich wird, die Ökumene ist ja auch nochmal anders strukturiert. Ja. Wir sind ja sozusagen als Juniorpartner hier unter evangelischer Mehrheit, währenddessen dort ja irgendwie das Katholische nochmal trotz der Minderheitensituation nochmal anders dort eingebunden ist in Ökumene. Das war auch im Gespräch mit den Pilsnern da so ein Punkt, dass sie sich da eigentlich noch mehr wünschen. Da sind sie, also da, das ist eben einfach zurzeit ein bisschen im Hintergrund. Ja, insofern hat er das für sich auch wirklich genutzt, nochmal ostdeutsche Diaspora kennenzulernen. Er hat ja normalerweise mehr mit den Bayern zu tun, das ist nur 30 Kilometer über die Grenze. Die haben in der Aufbauzeit unheimlich viel bewirkt, da gab es tolle Partnerschaften.
Was ist das dann, das Bistum Würzburg? Oder was?
Nee, Regensburg.
Regensburg ist das.
Also okay, Regensburg.
Ja, ich und Geografie.
Ja. Das ist sozusagen der Reich-West-Onkel, der uns leider verstorben ist. Der lebt da noch und das ist eigentlich auch nochmal ein Interesse, was ich eigentlich nochmal gerne erkunden möchte, wer dort die Leute sind, die diese Partnerschaft weiter pflegen. Mhm. Weil das, denke ich, davon können wir eigentlich als Bistum Dresden-Meißen auch nochmal eine gewaltige Scheibe uns abschneiden, dass wir diese Nachbarschaft doch bisher eher stiefmütterlich behandeln. Also da gibt es schon irgendwie nochmal so ein Interesse von mir, weil wir eben schlichtweg dort viel lernen können. Und genau, das war für ihn interessant und ich glaube, für ihn war es schon auch spannend, dadurch, dass er in einer kleinen Pfarrei ist, ist dieser Teamgedanke, den wir gewonnen haben durch die Pfarrei-Neugründung, die tatsächlich mein persönliches Glück auch ist. Ich wollte nie Pfarrer in einem Ort mit einer Kirche und einer Gemeinde sein, sondern ich wollte immer eigentlich diesen Teamgedanken, das hat mich immer fasziniert. Das hat er mitgenommen, also er sagt, das ist sicher euer Reichtum. Ihr habt auch sozusagen Mühe miteinander, aber ihr tut's. Und das fällt uns noch schwer. Vielleicht hat man in der Richtung für ihn auch was anstoßen können.
Ja, und auch wieder eine spannende Perspektive, dass man was wir hier eher als Zusammenlegen und Abbruch besehen, dass das jemand, der da woanders reinkommt und sagt, ihr habt eine Strukturreform hinter euch, die mag schmerzhaft gewesen sein, aber dass ihr in Teams denkt und in größeren Einheiten kann auch ein Reichtum sein, ist ja vielleicht auch wieder eine Perspektive, die uns mal ganz gut tun kann. Ja.
Das haben wir jetzt nicht so ausdrücklich in der Nachbesprechung gemacht. Mhm. Es ist einfach noch zu frisch und jetzt muss man mal gucken, also greifen wir eventuell die Bischöfe das Ganze nochmal auf. Es hängt nun mal auch mit dran, wie man gesehen hat, das wäre nie zustande gekommen, wenn es nicht dieses Gespräch mit Bischof Hollup gegeben hätte. Und natürlich, was bin ich auch sehr gespannt, kommt jetzt nochmal auch aus den Gemeinden irgendwie die Nachfrage, wollen wir nicht mal den Miroslav besuchen oder so, ob in der Richtung auch nochmal was in Bewegung kommt. Aber das ist offen.
Wir sind gespannt, was sich noch entwickelt, was draus wird und wie das weitergeht. Und wir bitten höflich darum, dass Sie uns darüber informieren, damit wir auch hier im Podcast darüber weiter sprechen können. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Wolf. Ja,
danke genauso fürs Interesse.
Das war also Pfarrer Wolf aus Gera hierbei mit Herz und Haltung. Und wir haben es im Gespräch ein paar Mal angedeutet, oder vor allen Dingen Sie, Herr Pfarrer Wolf, Auch in diesem ostthüringischen Teil des Bistums Dresden-Meißen gibt es Akademiearbeit, nämlich die von der Ökumenischen Akademie Gera-Altenburg. Und alle Infos zu deren druckfrischem Jahresprogramm mit dem Schwerpunkt Pilgern findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Auch natürlich den Artikel, den Sie, Pfarrer Wolf, gerade erwähnt haben. Und natürlich freuen wir uns jetzt auch von euch zu hören. Ihr seid gefragt, von welchem grenzenüberschreitenden kirchlichen Lernprojekt könnt ihr vielleicht uns berichten? Wo gibt es sonst synodale Aufbrüche, die interessant wären, vielleicht auch hier für unseren Podcast? Schreibt uns gerne und kommentiert bei Instagram oder Facebook. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sterne für uns regnen. Das hilft uns ungemein und der Algorithmus sagt auch vielen Dank. Also vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.